wake up fine. Tell me that I'm alright.
Hallo, es ist heute nicht Montag, es ist Sonntag und es ist der 31.10.2021 und ich möchte diesen Brustkrebsmonat Oktober mit einem ganz wunderbaren Interview abschließen. Und zwar mit der Heldin für mich, die Heldin meines Lebens und die Vorreiterin, die Mutmacherin. Und zwar hatte ich die wundervolle Paula bei mir im Interview. Paula war damals die erste Frau, die mich kurz nach der Diagnose begleitet hat auf Instagram. Sie hat Mut gemacht, sie war ein großer Anker und ihre unverblümte Art, so ehrlich, authentisch und sich mit Latze zu zeigen, fand ich total inspirierend. Für mich war Paula damals meine Daily Soap und ich möchte, liebe Paula, dir auch nochmal von ganzem Herzen danken, dass du da warst, dass du damals dich getraut hast, den Mut gehabt, ja, einfach dich so zu zeigen, wie du bist, so verletzlich, auch mit Glatze. Und dass ich damals wirklich in meinem Bett lag, teilweise erschöpft nach den Chemotherapien und mir deinen Weg angeschaut habe und so fasziniert war. Und dafür danke ich dir. Jetzt aber einmal ein paar Worte zu Paula. Paula hat mit 30 Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen und nachdem sie tief gefallen ist und ja, sich wieder aufgerappelt hat und sich nochmal umgesehen hat, was überhaupt passiert ist durch diese ganze Diagnose, wo sie überhaupt gelandet ist und es ist so, dass sich ihre eigene Geschichte auch hier einreiht, wie sie selber sagt, weil sie nichts anderes gemacht hat als die meisten Patientinnen auf dieser Reise. Und doch ist es bekanntlich der Weg das Ziel. Und auch sie ist in dem wundervollen Podcast Zwei Frauen, zwei Brüste zu hören. Und mit Alex eine ganz, ganz wundervolle Gesprächspartnerin. Sie ist selber auch Mutter und hat einen Sohn und erzählt uns in diesem Interview, in diesem ganz, ganz anderen Interview, haben wir über solche viele Themen gesprochen und sie hat auch öfters mal den Ball zu mir zurückgeworfen, was sehr erfrischend war und auch sehr interessant und daher wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem wundervollen Interview. Es ist schön, dass es dich gibt. Danke, dass du zuhörst, danke, dass du da bist und ja, ich bin gespannt auf deine Gedanken zu Paula und mir. Alles, alles Liebe, deine Kendra.
Die lockere Vorstellungsrunde.
Genau.
Der offizielle Teil. Genau. Also, mein Name ist Paula, ich bin mit 30 Jahren erkrankt an Brustkrebs. Jetzt ist es natürlich immer tricky, ne? Wenn man sagt, wann man erkrankt ist, man aber nicht weiß, wie lange das her ist. weil so auf ja, so zwischen 2 und 10 Jahren ist ja alles drin. Das war 2017, also ich glaube, ich bin kurz vor dir, also ein bisschen kurz vor dir erkrankt. Ne?
Ja.
Genau, da bekam ich meine Brustkrebsdiagnose. Long story short, also
yes.
die Chemotherapien haben nicht gewirkt, leider. Also nach den ersten Gaben ist mein Tumor gewachsen, hat sich verdoppelt. Ich wurde daraufhin brusterhaltend operiert erstmal, weil man erstmal schauen musste, was machen wir jetzt, ne? Welches Pulver verschießen wir jetzt? Also ich habe weitergemacht mit den Chemotherapien und leider hatte ich unter Chemotherapie ein Rezidiv, das war auch schon 5 Zentimeter groß und man schloss also darauf, dass man, dass ich eine Chemoresistenz habe. Mhm. Man ist auch relativ schnell auf den Trichter gekommen, warum? Ich habe nämlich einen triple-negativen Brustkrebs, also einen, der keine Antikörperrezeptoren oder Hormonrezeptoren hat, aber er hat noch ein zusätzliches Merkmal, was relativ selten ist, und zwar ist der metaplastisch. Das bedeutet, so ein kurzer Exkurs, dass da nicht nur Karzinomzellen drin sind, sondern auch Sarkomzellen. Das kennt man eigentlich von anderen Krebsarten vielleicht. Mhm. Von diesen Sarkomkrebszellen weiß man, dass die nicht besonders gut auf Chemo ansprechen müssen und auch nicht auf eine Strahlentherapie. Okay. Und dann stehst du erstmal da, die Luft wird ein bisschen dünner. Ich sitze aber trotzdem hier. Das bedeutet, dass die Maßnahmen, die getroffen wurden, ans Ziel geführt haben. Also ich hatte dann Chemotherapie, also noch eine dritte, und Bestrahlung parallel,
Wow.
kurz nach meiner Brustentfernung. Also ich bin abladiert ohne Wiederaufbau. Man wusste, dass das nicht so eine glatte Nummer wird. Also ich war in relativ guter Verfassung und dann hat man einfach alles mal gegeben. Und das wirkte so ein bisschen toxisch gegeneinander. Und ich habe schon ein paar Federn gelassen. Ne? Deswegen sind die Leute auch nicht böse, wenn die sagen, so, oh, das ist ein bisschen gealtert, aber ich würde es wieder tun. Weil Altern ja unterm Strich ja auch so was wie ein Geschenk sein kann. Und das
Genau.
nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an. Jetzt habe ich voll viel vom Krebs erzählt, ne? Aber super wenig von mir.
Genau, aber ist
Das
nicht schlimm.
ist häufig so.
Ja, ich weiß. Irgendwie so die ganzen letzten Interviews, die fingen erstmal an. Ja, ich bin so und so alt und ich hatte den und den Krebs und die Diagnose. Und ich so, ah, okay, das macht dich aus. Okay, cool.
Ja, ich merke es auch vermehrt natürlich so im Brustkrebsmonat, ne, dass man viel von seiner Geschichte erzählt. Und jedes Mal, wenn ich das tue, ärgere ich mich, weil ich mir, also ich immer sage, Mensch, von meinem Krebs erzähle ich alles, was er mag und was er nicht mag und wie er sich verhält und welche Jahreszeit war und welcher Tag war. Und von mir weiß man irgendwie nur den Namen und das Alter.
Ja, genau. So,
Aber
wir
wir
ändern
haben ja
das
ein
heute
bisschen.
mal.
Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Oh, ich wünschte, ich könnte jetzt sowas raushauen wie, ey, normalerweise laufe ich barfuß durch die Welt und keine Ahnung. Ich führe ein total piefiges Leben und ich liebe das sehr. Was tue ich? Ich hatte vorher einen Schrebergarten, ich hatte ein kleines Kind, ich hatte eine Arbeit, die mich sehr erfüllt hat. Ich arbeite in der Kinder- und Jugendhilfe, aber nicht im pädagogischen Bereich, sondern im administrativen. Und ich koche gerne, eigentlich also wirklich spießiger, als ich jemals sein wollte. Ich bin spießiger geworden, als ich das als jugendlicher Rebell eigentlich angenommen habe. Und ich liebe es, ne? Also mal so eine Stachelbeermarmelade zu kaufen. Ansonsten, ja, bin ich ein sehr geselliger Mensch. Ich habe total gerne Besuch. Ich habe total gerne Freunde um mich rum. Und ich bin so der Typ, was für ein Typ bin ich denn? Lagerfeuer und Wein aus dem Senfglas-Typ
Sehr
vielleicht.
cool.
So. Ja. Ich glaube, ja, nach dem Krebs hat sich natürlich einiges getan, aber so diese. Dieser spießige Schlag ist immer noch geblieben und ich genieße das mehr als jemals zuvor. So ein unaufgeregtes Leben zu führen, das ist ja auch ein Geschenk, ne? Das kann man ja auch einfach mal so annehmen und sich
Absolut.
gestalten. Also ich lebe in meinem Alltag wirklich unaufgeregt. So.
Super schön. Aber
Ja.
ich find das so wichtig dann eben auch, gerade nach so einer Diagnose. Wie war das vorher bei dir? War das vorher auch schon so oder war vorher das Leben total turbulent und ganz anders?
Also wäre ich nicht so eingeschränkt, wäre es anders tatsächlich heute noch. Ich habe ein Leben geführt, das relativ eng getaktet war, um alle Interessen, die mir Freude machen, unter einen Hut zu bringen. Ich
Okay.
würde nicht sagen, dass mich das überfordert hat oder viele sagen ja, oh, ich brauchte diesen Knall, damit ich mal aufwache. Also so war das bei mir eher nicht. Also die Aufregung, die da war, ich habe halt gerne gearbeitet. Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes.
Nö.
Ich war einfach damals belastbarer. Das wäre vielleicht das richtige Wort. Also ich konnte viel von diesem Mental Load tragen. Das muss ich jetzt ein bisschen aufteilen. Also sprich, ich konnte vorher, habe ich Vollzeit gearbeitet, aber auch in Teilen im Homeoffice. Ich habe nebenbei die Küche renoviert am Abend noch und an das Geschenk für die Erzieherin gedacht und die Kinderzahnpasta war leer. Mein Gott, also aus dem Leben aller Mütter, dieser
Genau.
Beruf gesprochen jetzt mal. Ne? Also, aber es ist nicht so, dass ich das Leben als wahnsinnig stressig empfunden habe, aber schon als getakteter. Und das kann ich nicht mehr. Also ich muss wirklich Dinge aufschreiben und auch delegieren. Würde ich nicht diese Kollateralschäden jetzt noch haben mit der Belastbarkeit und der Fatigue, würde ich es, glaube ich, genauso machen, aber weil ich das möchte. Nicht, weil ich irgendwie muss oder schwimme oder so. Wie ist das bei dir?
Also ich muss sagen, dass ich mich immer noch ein bisschen auch so zur Ruhe zwingen muss. Das ist nämlich, aber das ist völlig normal. Aber dann kommen auch wieder so Phasen, also ich habe ja keine Fatigue. Ich habe weder Fatigue noch irgendwelche Probleme. Also das Einzige, was bei mir so ist, dass ich Lymphdrainage zweimal die Woche bekomme und dass ich eben in der Antihormontherapie bin. Aber alles andere, gehe ich da so locker flocker durchs Leben, wo ich auch unendlich dankbar für bin und dass eben keine Folgeschäden da sind. Ne? Und entsprechend kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also ich bin jetzt nicht mehr so dieser Extremsportler, die ich vorher war, diese Sportlerin. Das hat sich so ein bisschen geändert und ich komme relativ schnell wieder runter. Wenn es hier dann mal gerade knallt oder so, dann kann ich wirklich so 10, 5, 4, 3, 2, 1, okay, alles klar, ich bin wieder da.
Ja, also kannst du besser so rausnehmen aus so Stresssituationen.
Ja, genau. Also das kann ich ganz gut. Und also ich, wie soll ich das sagen? Also ich bin sehr bedacht, was so kleine Dinge angeht. Ich bin ziemlich dankbar für kleine Dinge dann eben auch und habe mich mittlerweile, komme ich gut mit mir alleine auch klar und brauche jetzt nicht mehr dieses Tamtam drumherum, was so vorher war. Und das hat sich auf jeden Fall geändert. Und definitiv Grenzen setzen und Nein sagen. Das war vorher nämlich auch nicht meins. Ich habe einfach mal alles gemacht, was so ging. Wenn es zu viel war, war es zu viel. Das war dann einfach so. Aber dieses Grenzen setzen und dieses bewusste Nein sagen und sich auch da wirklich dann dazu zu entscheiden und zu sagen, nein, hier, bis hierhin und nicht weiter und ich mache das jetzt nicht. Das war auf jeden Fall eine Lernphase, die ich lernen durfte, wo ich aber super dankbar für auch bin.
Und hast du, also weil ich habe das so, oder ich empfinde das rückwirkend auch so, also ich musste das auch lernen mit dem Grenzen setzen und ganz ehrlich, wer stößt schon gerne an Grenzen erstmal im Lernprozess, das ist schon auch viel mit Frust verbunden. Also, ne? Aber ich hatte oft so das Gefühl von, naja, nicht Bedauern oder Trauer, aber so vielleicht so eine Art Schwermut, weil ich diese Grenzen früher gar nicht gespürt, also es wäre früher nicht meine Grenze gewesen, wie es jetzt ist. Ne? Ich finde, dass viele nach dem Krebs immer sagen, und ich musste lernen, Grenzen zu setzen. Das hört sich oft so an, als hätte es vorher, wäre man immer übers Limit gegangen. Aber man muss auch mal sagen, dass wir auch vieles durchgemacht haben, also gerade so körperliche Operationen zum Beispiel, ne? Dass man Grenzen setzen muss, wo tatsächlich früher auch keine waren. Und das empfinde ich manchmal, also heute immer noch, da bin ich manchmal traurig drüber. Also da geht es jetzt nicht um so eine 350-Grad-Belastung und ich muss auch nicht nebenbei die Küche renovieren. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf etwas besonders freue, dann gehe ich natürlich über meine Grenzen. Also meine Freundin hat jetzt geheiratet am Freitag. Natürlich gehe ich da total über meine Grenzen. Ich will ja dabei sein. Das sind ja auch freudige Ereignisse.
Natürlich, ja.
Und am nächsten Tag denke ich mir, eigentlich wäre vernünftig gewesen, um 6 nach Hause zu gehen. Das fing nämlich früh schon an, ne? Weil ich konnte eigentlich nicht mehr. Und das frustriert mich dann, weil es diese Grenze früher nicht gab. Ne? Mhm. Das ist, also ich meine, wer ist schon mit Mitte 20 um 18 Uhr nach Hause gegangen?
Genau.
Das ist einfach nicht passiert. Und jetzt merke ich das und ich merke natürlich auch eine Quittung dafür. Und ich bezahle die natürlich gerne, aber ich hätte es vorher nicht gemusst. Früher war es umsonst, weißt du?
Ja.
Ich habe immer einen Powernap gemacht, einen sauren Mops gegessen.
Genau.
Immer Hering, eine Pizza und dann ging es wieder los. Ne? Und das ist eben jetzt doch anders. Und gerade wenn es Dinge sind, die mich freuen, dann ist es auch ein bisschen mit Schwermut verbunden. Das würde ich schon so sagen. Also Grenzen setzen, ja, kann ich auch. Aber manchmal ärgere ich mich, dass ich das muss.
Mm.
Weißt du?
So. Ja. Ja, klar. Wie alt war dein Kleiner, als du die Diagnose bekommen hast?
Mein Sohn war 4. Gerade 4 geworden.
Krass. Okay. Ja. Wie war so der Moment, also wie konntest du ihm das damals so sagen?
Also das finde ich total spannend. Also das nicht falsch verstehen. Ne?
Nein, alles gut.
Ich werde das relativ häufig gefragt. Wie war der Moment, als du selber die Diagnose bekommen hast? Wie war der Moment, als du die Haare abrasiert hast? Und wie war der Moment, als du es dem Kleinen erzählt hast? Und Kendra, Das waren alles Momente, die würde ich mir nicht nochmal zurückholen, für kein Geld der Welt. Das war einfach furchtbar. Das ist
ja
völlig klar.
Ja.
Ne? Aber nachhaltig gesehen hat keiner dieser Momente was mit der Zeit danach zu tun. Das waren nur so in sich schlimme Momente, die man jetzt nicht wiederholen muss. Aber nachhaltig mit dem Umgang der Erkrankung bilden sie eigentlich nicht ab, was Krebs eigentlich ist. Also ich verstehe total die Neugierde der Menschen, ne? So, die fühlen sich dann so solidarisiert im Schicksal oder gucken, wie können sie es vielleicht ihrem Kind erzählen.
Ja, klar.
Aber nachhaltig gesehen, mit dem ganzen Verlauf und auch mit dem Leben heute, hatte das gar nichts damit zu tun, weil man muss sich das so vorstellen, das ist ja alles noch ganz frisch und die Diagnose ist so frisch und man ist selber noch so im Schockzustand, natürlich, dass das relativ grausam war. Also weil man ja so wenig positive Momente hatte, die man sich selber auch zurückholen konnte, weißt du? Das kam ja erst irgendwo später und deswegen war das ja recht trist, es war viel bedacht, das war viel Recherche. Je länger die Recherche dauerte, desto schlimmer war es aber auch für mich irgendwie, da eine Wahrheit zu konstruieren. Also es gibt ja viel Literatur und das mag ja auch für Kinder funktionieren, aber für uns und für mich hat sich das aus den Büchern nicht richtig angehört. Ich wollte keine Wahrheit konstruieren mit irgendeiner Chemo-Feuerwehr oder, weißt du, das war mir so selber so weit weg abstrakt. Ich
Ja.
hätte das nicht authentisch verpacken können.
Nee.
Also habe ich mir überlegt, was ist eigentlich wichtig? Was muss jetzt wichtig gemacht werden? Und was ist eigentlich kindgerecht? Also, weil auch das, ich arbeite in der Jugendhilfe, ist
Ja,
nicht
klar.
immer ein Selbstgänger. Also, kindgerecht ist ja das, was Erwachsene bestimmen, was es ist. Und da habe ich gedacht, wie können denn fremde Menschen, die das schreiben, bestimmen, was für mein Kind die richtige Wahrheit ist und die ich ja auch konstruieren muss? Ne? Und dann gilt es natürlich zu überlegen, was sage ich, damit meine Ängste nicht seine Ängste werden. Weil für Kinder ist das ja erstmal, oder für meinen auf jeden Fall, der ja mit dem Begriff Krebs per se erstmal noch nichts angefangen hat.
Ja, klar.
Ja, also er hat ja keine Negativkonnotation damit gehabt. Aber was ich nicht bedacht habe, ist, egal was ich sage und wie viel ich sage, hilft es nicht, also meine Tentakeln reichten nicht über unser Zuhause hinaus. Also ich konnte nicht verhindern, dass mein Sohn gefragt wurde, und wie geht's der Mama? Oder ich konnte nicht verhindern, dass jemand meinem Sohn erzählt hat, dass der Urgroßvater mütterlicherseits aus den sieben Sippen in den sieben Stippen mal an Krebs gestorben ist. So. Und ich konnte natürlich mein Kind auch nicht davor schützen, dass mein Vater ja auch nach meiner eigenen Krebsdiagnose eine palliative Krebsdiagnose bekommen hat und an den Folgen verstorben ist. Eigentlich in unserem Beisein, weil wir haben ihn gepflegt. Also was macht das mit meinem Kind? Also eigentlich war auf dem Weg so viel zum Thema Krebs zu sagen, zu erzählen, zu begleiten, zu erklären, da zu sein, dass der Moment, wo ich ihm eigentlich so eine stückweise Wahrheit gegeben habe, überhaupt gar nicht aussagekräftig ist. Es würde das nicht widerspiegeln. Ich habe ihm erklärt, als ich den Port bekommen habe, dass das eine Steckdose ist, wo es Medizin gibt, weil ich hier in der Brust, die ich jetzt gerade nicht umgeschnallt habe, das konnte man ja fühlen, ne, so einen Knoten habe. Und in diese Steckdose kommt Medizin rein. Und diese Medizin geht einmal hier rum, so, und dann geht die hier rum. Und man sieht ganz gut, dass die wirkt, wenn die Haare ausfallen. Ich würde es nicht nochmal so erklären. Also es war zwar richtig in diesem Moment, aber es war am Ende nicht das Richtige, weil es hat ja nicht gewirkt.
Ja,
Weißt du?
ja klar.
Und so habe ich meine eigene Wahrhaftigkeit irgendwie ein bisschen in Frage gestellt. Und würde ich es nochmal so machen? Also es hat sich in dem Moment natürlich richtig angefühlt, auch das zu erzählen. Ich hätte es, glaube ich, auch nicht anders gekonnt. Ich würde aber, glaube ich, nicht mehr so was Konstruiertes machen, weil, wie gesagt, mit dem, ob es hilft, und das sieht man, wenn die Haare ausfallen, es hat nicht geholfen. Ich lag trotzdem 8-mal im Krankenhaus. Ich hatte 8-mal eine OP, ich war 8-mal nicht da. Und das, obwohl ich ihm, weißt du, irgendwo in Aussicht gestellt habe, dass alles auch gut werden kann, dass wir dafür alles geben und deswegen machen wir das. Aber letztendlich weiß ich nicht, ob das so der 100% richtige Weg ist. Und naja, wer weiß das schon? Also, wo
Ja,
gibt es
klar.
denn da ein Lehrbuch, ne?
Nee. Klar.
Ja. Ja, aber Kinder haben ja, also mit 4 zumindest, hatte mein Sohn noch gar keine Vorstellung von Sterben. Also der wusste zu meinem Glück noch nicht, was das ist. Also ich muss es wirklich sagen. Natürlich hat er irgendwie gesagt, okay, da ist mein Haustier gestorben oder eine Spinne. Und Kinder haben in dem Alter so ein, die fragen viel mit Vergleichen, ne? Was ist
Ja.
schlimmer, dies oder das? Was ist
Ja.
schlimmer, dies oder das? Oder viele, viele Kinder, das hat meine auch gemacht übrigens, sagen dann sowas wie, und dann gehe ich da weg und dann bin ich tot und dann siehst du mich nie wieder. Ne? Einfach um zu gucken. Ja, also es ist nicht ungewöhnlich. Ne? Es ist erstmal
Ja,
erschreckend, so viel.
ja.
Aber viele Kinder machen das einfach. Aber sie haben nicht die Vorstellung, was für immer bedeuten kann. Sie wollen gucken, was mache ich denn, wenn ich dem sage, ich gehe weg. Also ne? Dann
Ja,
sind viele
klar.
total erschrocken. Oh Gott, wie kann das Kind sowas sagen? Ne? Die checken so, wie ist die Reaktion da drauf? Wärst du traurig? Wärst du nicht traurig?
Ja,
Wärst
klar.
natürlich traurig, aber das Kind denkt dann so, ah ja, und wenn ich dann gestorben bin, dann komme ich einfach wieder und tröste dich. Das ist so deren Gedanke dabei.
Ja,
Und in
klar.
dem Moment war mein Kind auch. Also der hatte nicht so eine richtige, der wusste zwar, ein Meerschweinchen von ist mal gestorben oder der Hase von oder eine Oma, die er nicht kannte, von irgendjemandem, aber er dachte halt, beim nächsten Weihnachten sitzen die halt alle wieder zusammen oder übernächste Woche ist das Tier halt wieder da. Der
Ja.
hatte nicht so, also der hatte gar keine Berührungspunkte in dem Alter einfach. Und das kam mir anfangs zugute, aber sowas holt einen ja auch immer ein. Ne? Irgendwann hatte er diese Ahnung eben schon.
Ah.
Die kam nicht so vom Timing nicht so gut, wie ich mir das
Ja.
oder wie. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Ne?
Nee.
Also es war schon, ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja selber, wie es ist mit Kindern. Ne? Es ist ja
Ja.
immer so ein ständiges Begleiten und ja, betreuen und auffangen und erahnen ja auch viel. Das ist ja eine Ahnung. Was könnte
Ja.
da vorgehen?
Ja, klar. Würdest du sagen, dass er so ein Stück, ich meine, das kann man zwar jetzt noch nicht so sagen, aber weil er ja 4 war, als du die Diagnose bekommen hast, aber würdest du sagen, er ist so ein Stück mehr erwachsen geworden, dass man ihm so ein bisschen mehr die Kindheit geraubt hat?
Nee, was soll das bedeuten? Also sagen total viele, ne? Also man hat ihm die Kindheit geraubt oder ich musste schnell erwachsen werden. Nee, also
Gott sei Dank.
das ist ja, also ich sag mal jetzt mal ganz blöd, ne? Das ist ja schon wieder so eine Floskel.
Ja.
Was soll denn da jetzt hinterstehen? Ne? Also sagen wirklich viele auch von sich selbst, ne? Und ich, dann ist das und das passiert und ich musste schnell erwachsen werden. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also was erwartet man, dass ich jetzt, also man spricht ja von einem 4-jährigen Kind, was erwartet man denn, was ich da sage? Da muss man auch genauer fragen. Also ne, so kann ich ja immer wieder empfehlen, ne, wenn man so mit Floskeln konfrontiert ist, ruhig nochmal nachfragen. Also ich würde nicht sagen, dass mein Kind erwachsen geworden ist und dass man ihm eine Kindheit geraubt hat. Aber was ich ja ganz bestimmt sagen kann, ist, dass you had one job als Mutter.
Ja.
Kinder vor allem Bösen nach Möglichkeit oder schlimmen Dingen zu beschützen und sie zu begleiten. Was genau ist passiert? Diesen Job konnte ich in der Zeit meiner Erkrankung nicht so ausüben, wie ich das getan habe. Ich bin der Grund oder meine Erkrankung, aber jetzt mal personifiziert, ja, jemand, der so eine sichere Familienbase mal ganz kurz ins Wanken gebracht hat. Ja, und das lag nicht an unserem Alltag oder weil ich mir keine Mühe gegeben habe. Das lag auch viel am Umfeld, das ist ja vollkommen klar. Und ich hätte mir selber gewünscht, dass ich meinem Kind, so lange wie es geht, diese stabile Base, die niemals in Frage gestellt werden kann in dem Alter oder muss,
Ja.
niemals in Frage gestellt werden muss, die hätte ich wahnsinnig gerne, so lange es ging, herausgezögert. Es ist sehr, sehr viel Schmerz verbunden, auch in meiner Mutterrolle. Also du musst dir das so vorstellen, Kinder, die haben so ein Gespür auch, ne, wie die Situationen eben sind. Den kannst du gar nichts vormachen. Das
Nee.
sind so empathisch intelligente Wesen, dass, also mehr als wir Erwachsene das jemals wieder sein können. Und ich war nicht Hauptbezugsperson meines Kindes. So, das war der Papa, Gott sei Dank war der da. Aber für mich war das ganz, ganz schlimm. Also wenn Bilder gemalt wurden, war ich nicht mit drauf. Wenn Geheimnisse ausgetauscht worden sind, war ich nicht mit drauf. Wenn er hingefallen ist, hat er nicht mich gerufen, sondern da hat er den Papa gerufen. Egal wie viel Mühe ich mir gegeben habe. Und das hat mir sehr, sehr weh getan.
Ja, klar.
Und auf der anderen Seite ist das auch ein Schutz, den ich ihm gegönnt habe. Also es ist viel passiert. Er ist trotzdem ein Kind geblieben. Also er hat trotzdem Fahrradfahren gelernt, er hat schwimmen gelernt. Er hat, ne? Also das sind schon Dinge, er hat auch gelacht. Ich habe ja auch gelacht. Ne? Also es war ja nicht schlecht in der Zeit.
Nein.
Aber wenn man so diese Theorie von diesem Urvertrauen kennt, ne? Dass Eltern wahrhaftig sind, dass sie eine Basis bilden, dass das das Zuhause ist, was einfach sicher ist, ein sicherer Ort, wo erstmal das Schlechte nicht kommen kann, damit man sich selber entfalten kann. Das gab es nicht und das hätte ich ihm sehr, sehr gegönnt von Herzen oder länger gegönnt.
Absolut.
Trotzdem, das denken ja auch, also ich denke, uns hören die meisten zu, die haben Krebs oder haben schon
Meist
Berührungen
so.
damit, ne? Trotzdem muss man einfach auch sagen, viele stellen sich so einen Tag nach der Diagnose nicht vor. Die denken, oh Gott, was passiert Krebs, wie furchtbar. Dass wir trotzdem mit Krebs eine Spülmaschine ausräumen müssen, dass wir trotzdem nochmal neue Hosen kaufen müssen, dass wir trotzdem überlegen, in welchen Schwimmkurs wir die Kinder vielleicht anmelden oder wie wir ihnen Freude machen können. Also es gibt ja einen Alltag damit. Und in diesem
Ja.
Alltag, den sieht man gar nicht, weil ja das Schlimmste dieser Tag X, ne? Das ist ja so, das überschattet alles. Aber in Wahrheit gibt es das nicht. Also in Wahrheit gibt es einen Alltag auch danach, den wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch gestalten. Also und so wird in diesem Alltag auch mal Uno gespielt und es wird auch mal gelacht und man kann vielleicht auch mal 2, 3 Tage wegfahren, wenn es einem gut geht. Und man versucht schon, diesen Hafen wieder sicher zu machen und auf Kurs zu bringen, ne?
Ja.
Und da gehört nun mal auch dazu, dass man vielleicht auch mal meckert, ne? Also man denkt sich so, ach Gott, die armen Kinder und so. Nee, also bei uns wurde auch mal gemeckert, wenn die Zahnpastatube zum 5. Mal auf dem Stand und wegtrocknet. So, ne? Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder, daran muss man sich, glaube ich, immer, oder muss nicht, aber mir hat es geholfen, mir das immer wieder ein bisschen ranzuholen. Mit Krebs fühlt es sich an, als ob sich alles verändert hat. Das stimmt, aber es ist nicht alles entgleist und das ist nicht alles fremdbestimmt. Also ich kann gewisse Dinge noch steuern und ich kann auch Freude in mein Haus holen und das auch an meine Kinder weitergeben oder an mein Kind. Und manchmal vergisst man das. Aber ich glaube, wir haben auch viel gelacht und es waren auch viele schöne Momente dabei. Und das war bei euch ja auch so. Wir haben uns ja ewig und 3 Tage gefolgt, ne? Du bist ja auch mit dem Heldencamper noch gefahren oder du bist ja auch viel mal spazieren gegangen oder du hast ja auch viel mit den Kindern meditiert, glaube ich. Ne? Hast du sowas auch? Ja, ne? Das
Ja,
hast du noch mal
auch. Ja.
erzählt. Und das finde ich nämlich auch so wertvoll, dass man einfach so anderes macht. Man kann nicht
Genau.
schwimmen gehen, aber man macht dafür was anderes. Und deswegen
Ja.
ist der Alltag der Kinder vielleicht gar nicht so krebsig gewesen wie der eigene, der so durch Arztbesuche und ach, Bluten an Darm und Chemotherapien und weiß der Geier, Arztgespräche. Das hatten ja die Kinder in dem Sinne gar nicht. Die hatten halt uns und wir hatten ein bisschen mehr Zeit. Und da wir dann auch so eine rührselige Phase hatten, ja, es ist ja, geht einem ja nun mal nahe, mit der
Ja.
Endlichkeit konfrontiert zu sein, hatten sie auf der anderen Seite eben auch Mütter, die das zu 1999% genossen haben, dass es diese Momente gibt. Und das ist ja auch was Schönes. Also,
Ja.
wer hat das im richtigen Alltag noch, wo man dann zu einem Kinderturntermin hetzt oder weiß ich nicht, oder zur Kindsübergabe, wenn man getrennt ist oder was auch immer. Also man war da und man war auch da in dem Moment und zwar mehr als jemals zuvor. Und das ist eigentlich so ganz, also nicht alles schlecht gewesen, sagen wir es mal so.
Nee.
Ne? Hast du das auch so empfunden?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, die Kinder haben ja auch, das hört man ja auch immer so unterschiedlich. Aber für mich war es so, die Kinder haben mir unheimlich viel Kraft gegeben, ne? Und diese Zeit dann auch durchzustehen. Und klar, dann haben wir andere Sachen gemacht. Wenn du sagst, man konnte dann eben auch nicht schwimmen gehen oder so oder eben große Spaziergänge, wie sie das sonst gewohnt waren, von morgens bis abends durch den Zoo zu rennen oder so, das war dann eben nicht. Aber dafür haben wir dann halt ja längere Spaziergänge gemacht und dann eben mit Pausen und aber wir haben die Momente so genossen und das war super, war wunderschön dann auch, ne? Und
Und daran ist man ja auch irgendwie so ein bisschen gewachsen. Ich bin nicht so die, ich bin da ganz ehrlich, ne? Nicht jede Mutter kann ja, also man muss ja einfach auch ehrlich sein. Nicht
natürlich.
jede Mutter macht alles Spaß. Die eine bastelt
Nö.
halt nicht gerne, die andere macht dies
Ich
nicht gerne.
bastel auch
Also,
nicht gerne.
nicht, also ich bin ja Team Basteln, aber dafür bin ich nicht Team Lego. Also ich kann das mal so machen, aber ich habe da jetzt nicht so die Riesenfreude. Ne? So, oh, hallo, Rajabatakam.
Ich auch
Ich sage, wieso müssen die denn immer kämpfen? Können die nicht sagen, hallo, ich möchte mal dein Freund sein, können wir nicht Freunde sein? Und so, oh Mama. Also,
nicht.
ich kann mich nicht so reinfuchsen, sowas. Aber ich habe das lernen dürfen, tatsächlich. Also, was sollte man denn auch machen? Ne? Also, es ist dann irgendwie so da gewesen und ich denke mir immer, ich hätte es nicht gemacht, wäre ich nicht erkrankt gewesen und nicht gezwungen, in diesen vier Wänden etwas schöne Beschäftigung zu machen, dann hätte ich gar nicht erlebt, wie viel Freude ihm das macht. Also es ist nicht so, dass ich immer noch gerne Ninjago-Lego-Figuren durch die Gegend baller und so mit Laserschwertern. Weil immer noch nicht gern, aber ich finde, man wechselt so diese Perspektive und schaut sich die Kinder dann an und empfindet auch so diese Freude, die sie dann auch in diesem Moment empfinden, dass ich mir die Zeit nehme und das mal mache, obwohl ich das vielleicht vorher gar nicht, war es nicht so mein Ding. Ja. Und das war schon irgendwie auch cool. Also es hat auch unsere Beziehung dann gestärkt, obwohl ich nicht auf den Bildern aufgetaucht bin, weißt du? Und das war auch so ein Anker irgendwo vielleicht.
Ja, super schön. Also total. Ja, total wichtig auch, ne? Und ich finde gerade, so wie du es ja wahrscheinlich auch siehst, wird einfach viel zu wenig gemacht, dann eben auch nicht nur für die betroffenen Mütter, sondern eben auch gerade für die betroffenen Kinder und vor allem auch, wenn die Kinder dann auch älter werden. Wie gehen sie mit diesem ganzen Thema um? Wann kommen die Ängste wieder und alles, ne? Also da ist diese Begleitung, die fehlt absolut.
Ja. Also es ist nicht nur die Begleitung, weißt du, mir ist aufgefallen, weißt du was, ich habe gerade so einen Frosch im Hals, ich habe gerade meinen Tee ausgeäxt, aber ich muss mir ganz schnell meinen Tee
machen.
Ich komme nur nicht ran.
Kein Problem.
Richtig gut vorbereitet.
Alles gut.
Ich habe alles bereitgestellt, aber dann komme ich nicht ran. Du weißt, ich habe einfach gemerkt, ich bin Sprachwissenschaftlerin eigentlich, ne?
Oh, okay.
Also eigentlich. Und ich habe gemerkt, wie sehr wir das Kommunizieren verlernt haben. Dass wir uns viel mit Floskeln behelfen. Und dadurch gar nicht richtig ausdrücken können, was wir eigentlich meinen. Mhm. Zum Beispiel ist es so, ich werde ganz oft gefragt, fühlst du dich noch weiblich? Und ich denke mir immer, wenn ich das höre, und ich höre das verhältnismäßig oft, dann denke ich mir im Inneren, das ist doch nicht das, was du eigentlich von mir wissen möchtest. Mm. Oder? Mm. Also ich meine, schau mich an. Hat das irgendwas mit meiner geschlechtlichen Identität gemacht? Gar nichts. Also wirklich, ich sag's dir, gar nichts. Aber es hat was gemacht. Was ist es denn? Und genauso ist es mit diesem, wie geht's dir? Gut? So, was ist denn gut?
Ja.
Oder wie fühlst du dich mit Fatigue? Ja, müde. Ja, müde fühlt sich jeder mal. Also man muss lernen, um den anderen Menschen etwas verständlich zu machen, da muss ich vielleicht auch mal so Bilder schaffen mit Worten, Vergleichssituationen. Dann lerne ich, wie geht es mir mit Krebs eigentlich? Mhm. Ja, also sowas auch anderen Menschen versuchen zu vermitteln. Das gelingt mir auch nicht immer. Aber weg von Floskeln. Und bei Kindern dreimal weg von Floskeln. Also sowas wie, hast du das Gefühl, ne, so, um nochmal an dem Beispiel, weil das tatsächlich auch so ein Klassiker ist. Ist dein Kind eher erwachsen geworden? Nein, er war vorher 4 und jetzt ist er 8. So. Er spielt immer noch gerne mit Lego. Also er musste jetzt nicht plötzlich Geld verdienen oder er musste nicht finanzielle Sorgen sich darum kümmern oder er musste nicht berufliche Perspektiven klären oder so. Nein, innerhalb seiner kindlichen Realität ist etwas passiert, was wir versucht haben aufzufangen. Und das ist uns an einigen Stellen gut gelungen und an einigen nicht. Mhm. Und eigentlich ist es so mit dieser ganzen Krebsthematik so. Also es wird viel zu wenig kommuniziert. Es wird viel gesagt, aber zu wenig vermittelt. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade. Mhm. Weil wir ja diese Worte haben, um anderen das zu erklären, was genau passiert ist oder was wir genau meinen. Und jetzt habe ich mich so in Rage geredet, habe ich die Frage vergessen.
Was habe ich denn nochmal gesagt?
Was hast du denn nochmal gesagt?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Was habe ich denn gesagt? Ach ja, genau. Ich habe, glaube ich, gesagt, wie es ist, wenn die Kinder älter werden, wie es mit der Begleitung ausschaut und generell eben mit diesem Thema. Ne? Mhm. Da habe
ich so. Es ist ja so, dass wir natürlich, das ist genau, das Thema wiederholt sich ja. Ich kann diese sichere Base nach Hause holen. Also jedenfalls eine Idee davon, weil ich fühle mich ja auch nicht sicher in dieser Base. Ich kann es ja auch nur meine Hoffnung in Worten konstruieren und so übertragen und hoffen, dass es ankommt und so durch diese Krise schippern. Ne? Ich kann Worte benutzen wie, ich habe nicht die Absicht zu sterben, die Chance besteht, aber ich tue jetzt etwas, damit das nicht passiert, ja, weil wir zusammen sein wollen. Das ist ja das, was jemand, der krebskrank ist, im besten Fall versucht, egal ob mit Literatur oder mit eigenen Worten sein Kind zu erklären. Aber irgendwann, da kommt von außen was. Das Kind hört, meine Mutter hatte, krass, meine Mutter hatte auch Krebs. Und natürlich wird da an Urängsten gerüttelt. Das ist ähnlich wie wenn wir in so eine Nachsorgesituation kommen und es gibt einen auffälligen Befund. Also das katapultiert uns ja auch emotional irgendwo wieder hin.
Ja, klar.
Und ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das macht. Also weil mein Kind erlebt jetzt zum Beispiel bei anderen Müttern, die jetzt Brustkrebs haben. Mein Kind erfährt aber auch, dass es eine Heilung gab.
Immer.
Auf der anderen Seite hat mein Kind aber auch bei seinem Opa, ne, gemerkt, also bei meinem Vater, der uns ja auch sehr nahe stand, dass Krebs durchaus eine Krankheit ist, die tödlich verläuft, also verlaufen kann und lebensverkürzend ist. Im Moment sind wir so in diesen Vergleichen und einräumen. Also er fragt mich relativ, Kommunikation ist übrigens auch ein sehr, sehr gutes Mittel bei Kindern. Also wenn die anfangen zu kommunizieren, dann machen sie das nicht mit sich selbst aus, sondern sie fangen an zu ordnen. Und das ist erstmal per se ein gutes Zeichen. Also nicht abbügeln. Ne? Also auch wenn Fragen kommen, die vielleicht etwas abstrakt sind, sowas wie, wenn du tot bist, dann packt man dich dann in eine Kiste, erklärt den Kindern das. Woher
Ja,
sollen
und
die
das
das
mache ich
wissen?
ja bei
Ne?
euch. Also ich erkläre
Genau.
mal alles. Ich bin ja
Ja.
immer
Also, aber
hilfreich,
viele sagen so, was, das darfst du, also, wie kannst du denn sowas fragen? Darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. So weit
ja.
soll es gar nicht kommen. Aber die Kinder versuchen das schon einzuordnen. Die haben damit nicht unbedingt irgendeine Trauer im Sinn, die sie jetzt schon empfinden vorträglich, sondern
Nee,
sie
gar
wollen es halt
nicht.
einfach technisch gesehen
Genau.
einfach wissen, was passiert denn da, ne? Also, da wirklich auch so ein bisschen cool bleiben.
Ja, ist so.
Also, auch ruhig versuchen, mal so ein bisschen das Gespräch zu suchen. Also man muss vielleicht auch mal hier und da mal was nachhaken und erahnen. Aber grundsätzlich ist es immer gut, wenn das Kind fragt und da auch ins Gespräch gehen und versuchen zu erklären. Also mein Kind hatte zum Beispiel ganz oft oder fragt bis heute ganz häufig, welche Krebsart war schlimmer, deine oder Papas? Also
Ja.
von meinem Papa, ne? So, er hat ja
Ja,
Magenkrebs.
klar.
Oder der möchte wissen, warum lebst du und Opa lebt nicht mehr. So. Der möchte
Die
einfach
Frage kenne
einordnen.
ich.
Genau. Und das muss man einfach versuchen zu erklären. Also, und da natürlich so ein bisschen auf kindgerechte Art und Weise, die ja durchaus sehr individuell sein kann. Ne? Also bei mir war das jetzt so, ich habe dann erklärt, dass das bei mir die Brust war, die konnte aber entfernt werden. Das geht ja beim Magen, also natürlich macht man eine Magenentfernung, aber der war ja durchmetastasiert. Das war nicht die erste Option. Und man hat sich dann natürlich aus medizinischer Sicht dagegen entschieden. Und dass auch das Behandlungsziel bei mir natürlich ein ganz anderes war als jetzt bei
Ja,
meinem
klar.
Vater noch. Und so bin ich immer in der Situation. Also gar nicht versuchen, jetzt den anderen Krebs oder den Krebs als biologisches Konstrukt irgendwie versuchen zu erklären, sondern tatsächlich in der Situation, warum hat man das in diesem Moment so entschieden? Nicht im Allgemeinen, in dem Moment, an diesem Beispiel. Und so sich die Zeit auch dafür nehmen. Also so handhabe ich das ganz ehrlich, Kendra. Vielleicht ist es genauso wie mit der Steckdose und mit den Haaren. Vielleicht ist es am Ende nicht die beste Idee. Aber es fühlt sich in diesem Moment eigentlich ganz gut an. Also, dass wir zumindest auch so eine Basis schaffen, wo wir auch über alles sprechen können. Ne? Das ist, finde ich, auch schon wichtig.
Super. Wie bist du damals eigentlich drauf gekommen? Hattest du vorher schon Instagram oder hast du erst mit deinem Blog angefangen, als du angefangen hast auch zu bloggen, also dieses Krebstagebuch zu führen und da so ja alles so von dir zu präsentieren?
Um Gottes Willen, das passt ja gar nicht in meine langweilige, unaufgeregte Schrebergarten-Idylle mit schlechtem WLAN-Empfang. Nee, gar nicht. Ich hatte irgendein verwaistes altes Facebook-Profil mit einem Bild von, weiß nicht, 1998. Also wie man von StudiVZ zu Facebook gekommen ist, habe ich, glaube ich, mein Profilfoto nicht mehr gewechselt.
Okay. Cool.
Also ich habe das da gemacht, um mich mal zu oder mal gucken, was die anderen Mitschüler so machen. Aber ich habe das nicht als Kommunikationsmedium gesehen, überhaupt nicht, also gar nicht. Ich habe da nichts gepflegt, nichts ge gar nicht. Und Instagram hatte ich gar nicht. Und als ich erkrankt bin, habe ich mich so einsam gefühlt. Da war aber auch wieder die Kindsthematik. Ich habe gesagt, ich möchte mich mal austauschen. Ich möchte mal wissen, wie machen das andere so in der Praxis?
Ja.
Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Onkologie der richtige Ort ist dafür. Also zumindest nicht in dem Moment, wo ich da war oder in dem Moment. Da waren Menschen, ich wusste nicht, wie alt die sind. Weißt du, diese Glatze, diese blasse Haut, da gehst du nicht rein in so einen Raum und sagst so, moin, und ihr so, was macht ihr hier? Geht's euch gut? Wer hat denn Kinder? Was, hast du Brust? Nein? Ah, Lunge? Okay, ja, gut. Toi, toi, toi. Machst du nicht. Das ist so ein, bei uns war das mehr so ein neutraler Ort. Also die Leute sind da reingegangen, haben die Chemotherapie empfangen, haben ein bisschen Musik gehört, Fernsehen geguckt, also hier Tablet geguckt, sind rausgegangen. Also es war jetzt nicht, nicht so. Und ich wollte da ein bisschen Lebendigkeit, ich brauchte da so ein bisschen Dynamik und
Ja.
ich brauchte jemanden, der mir erklärt, wie das so läuft. Und ich kannte aber niemanden in meinem Alter. Und dann habe ich gesucht nach irgendwelchen Blogs und wurde dann schnell fündig. Aber auch die waren nicht so lebendig, wie ich mir das gewünscht hätte, weil, weißt du, wenn der letzte Eintrag irgendwie von, ich weiß nicht, Juni 2012 ist, dann fragst du dich natürlich, was ist mit der Person passiert? Warum
Genau,
sieht die denn nicht mehr? Also du saugst das auf, ne? Also alles
ja.
cool. Und dann denkst du dir, ach scheiße, letzter Eintrag 2012. Naja, ich klicke mal weiter. Ne? Und
Genau.
das ist eigentlich total schade. Und meine Schwester hat mich dann drauf gebracht. Die ist ein bisschen jünger
Cool.
als ich, ein bisschen flotter unterwegs, auch so im Internet. Und die sagte dann irgendwann so, ja, aber Paula, überleg doch mal, vielleicht musst du ja gar nicht suchen, vielleicht musst du ja gefunden werden. Sondern das fährt doch mal von hinten auf. Und dann habe ich gesagt, wie mache ich das? Und dann hat sie mir so einen Instagram-Crashkurs gegeben.
Cool.
Und so war das. Und du wirst lachen, aber Instagram, ne? Also das, was jetzt ja relativ in meiner Tagesroutine ist. Ich habe total spät diese Story-Funktion gepeilt. Ich habe natürlich die Stories von anderen immer gelesen, aber ich wusste selber nie, wie man eine macht. Und ich wusste ja nie, wie viele Follower ich habe. Also, weil ich dann nie nachgeguckt habe. Ich habe das wirklich, ich habe das ganz, ganz spät gemerkt. Also, ganz, ganz spät. Ich glaube, da hatte ich 1000 Menschen schon auf meinem Profil oder so. Sagte meine Schwester, krass, guck mal. Und die folgen dir alle und die schreiben. Ich sage, ja, ich schreibe schon mit, aber woran sehe ich denn das? Dass die Menschen da so zugucken. Und zeigt mir das erst. Also, und dann wurde ich kurz ein bisschen aufgeregt, weil mir das nicht klar war.
Ja, klar.
Und ich bin, lange Rede, kurz, also ich bin total froh über jeden Einzelnen, der diesen Weg mitgegangen ist, über jeden Austausch, über jedes Wort, über Real Talk und
Ja.
Absurdes. Und ja, also muss man einfach sagen. Also ja, so wie du ja auch. Du hast ja auch viel aus dem Internet geholt. Der Blog kam erst später.
Okay.
Also der kam, oh, frag mich nicht, zur Bestrahlung, glaube ich, erst ungefähr. Der wurde, ich habe aber schon viel geschrieben und konstruiert, also es fehlt irgendwie an der Geduld, mich mit dieser Technik auseinanderzusetzen, wie so oft. Und als das dann aber gesessen hat, da wurden schnell die Inhalte gefüllt. Und dann gab es irgendwann den Podcast natürlich auch dazu. Also es wuchs so mit der technischen Kompetenz. Vielleicht, ja, vielleicht kann man das so sagen.
Genau. Cool. Mega. Ja, also mit dem Podcast, das fand ich ja sowieso so richtig cool, als ihr dann, als Alex dann dich gefragt hat, ob du nicht Lust hättest, irgendwie so kurz auf einer Veranstaltung, ich glaube, bei den Dream Ball warst oder so, hattest du
Nee,
das,
das
glaube ich.
war bei der Blogger for
Ah ja,
Charity.
genau, bei Blog, ja,
Podcast,
genau, bei
genau.
Blog. Genau. Hat er sich da mal
Ja.
so zwischendurch gefragt, so, ne?
Ja, ich habe schon gemerkt, die will mir was sagen. Sie hat ja auch schon ganz oft gesagt, so, ach, Paula, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Also, wir waren ja vorher keine fremden Leute, ne? Wir waren ja auch befreundet. Wir sind ja auch durch die Therapie zusammen sehr, sehr eng sogar, ne?
Total schön.
Zu viert. Also es sind ja vier Personen eigentlich in diesem Circle, der so ganz eng war, wirklich auch mit bei der Chemo uns WhatsApps geschickt und Videonachrichten und ein
Welche sind die
Foto.
anderen beiden? Geraldine bestimmt und
Und Merle.
Ah, oh, okay.
Genau.
Cool.
Und genau, und wir waren ja so die Vierergang, die sich so auf diesem Weg irgendwie ganz am Anfang auch gefunden hat
Voll
und
schön.
bis zum letzten Tag so durchmarschiert ist. Und Alex sagte irgendwie, ja, wir sehen uns ja beim Blogger. Ich muss dir unbedingt was sagen, ich muss dir unbedingt was sagen. Ich muss dir unbedingt was sagen. Es kam irgendwie nicht dazu, aber ich wusste, sie platzt gleich. Wenn wir nicht gleich mal ein kurzes Vier-Augen-Ding noch sagen, die platzt mir doch hier weg. Und es war irgendwie so, ja, weil mit dieser Frage ging natürlich, wir haben uns natürlich viele Gedanken schon gemacht, wie geht es weiter mit unseren Blogs? Also auch, wie geht es weiter mit unseren Instagram-Tagebüchern? Also man sieht irgendwie viel mehr, dass wir, ich weiß nicht, mal einen Tisch decken oder einen Salat machen, aber wenn jemand wirklich was über Krebs erfahren will, dann findet er das in unserem Alltag nicht wieder, weil unser Alltag davon relativ frei ist. Also das ist bis heute so. Die Zeit, die ich mich mit Krebs beschäftige, die räume ich mir ein. Das mache ich nicht mehr zwischen Tür und Angel und am Mittagsfamilientisch. Die reserviere ich mir für mich und für dieses Thema und dann beschäftige ich mich damit. Aber in unserem Alltag bildet sich das nicht mehr ab, in unserem Familienalltag. Und das fanden wir schade. Und deswegen waren wir schon so auf der Suche nach einer neuen Plattform. Also wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, als sei unsere Geschichte erzählt. Ne? Man ist sich ja nie sicher, aber doch. Wollten wir so, aber über Krebs war noch nicht alles gesagt. Wo kann man das eigentlich hinholen? Und als Alex mit dieser Idee vom Podcast um die Ecke kam, da habe ich gedacht, wie genial ist das denn? Du willst nicht alles lesen. Es ist dir so, da geht es auch häufig darum, so eine Fachkompetenz in den
Ja,
Raum zu
klar.
stellen. Und wir wollten irgendwas machen, was einen erreicht. Man muss ja seine Erkrankung verstehen können, damit man überhaupt einen Handlungs- oder Entscheidungsspielraum hat, der einem ja so eine Selbstbestimmtheit wieder zurückbringt. Und das war aus unserer Sicht, oder das sehe ich auch heute noch so, so ein ganz großer Schlüssel im Umgang mit der Krankheit. Also diese Krankheit Krebs bringt so viel Fremdbestimmung von den Haaren über die Medikamente, über die Gedanken, Gefühle, über Sorgen auch im Umfeld. Und es dreht sich relativ viel darum, ja, sich diesen Alltag wieder aufrechtzuerhalten, ne?
Ja, klar.
Und was bringt dir diese, also was kannst du da lösen? Was kann ich eigentlich noch selbst bestimmen? Und ich konnte nur selbst bestimmen, wenn ich Dinge auch weiß, die mir zugänglich waren. Und ich habe relativ viel Zeit mit so einer Recherche verbracht. Also nicht unbedingt Dr. Google Prognosen, aber sowas wie, was ist denn Lobulär? Oder was ist denn? Oder was ist denn non-basal? Oder was sagt denn die und die Studie? Dann sind die auf Englisch. Dann, weißt du, und da habe ich gesagt, ja, wie genial ist das, sowas einfach mal in Worte zu packen, die leicht verdaulich sind und man versteht. Ich muss kein medizinisches Wissen aneignen. Ich muss nicht morgen zum Staatsexamen. Aber diese Informationen, die ich gewinnen konnte, haben mir Sicherheit gegeben, Dinge zu machen, die ich selber so entschieden hätte. Also wenn meine Ärztin gesagt hat, wir machen jetzt eine Chemo, dann habe ich gesagt, die machen wir. Warum? Weil ich verstanden habe, warum das, was der Sinn der Sache ist. Und wenn meine Ärztin gesagt hat, ja, oder wir operieren nochmal Brust erhalten, hat sie nicht gesagt, ne? Dann konnte ich sagen, nee, 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 nee. Aus dem und dem und dem Grund nicht. Also man hat sich so eine Selbstsicherheit wieder zurückgeholt und so ist es auch. Also wenn ich das Gefühl hatte, ich hätte Dinge auch so entschieden, dann waren sie für mich gut. Und so ist man dann halt so ein bisschen da durchmarschiert. Also Wissen ist Macht, auch eine Floskel, aber mir hat sie geholfen in dem Moment, ja. Und das war gut, das in ein Podcast-Konstrukt zu packen. Also, und es zugänglich zu machen und versucht, in einer Sprache zu erklären, die, wie wir es ja auch verstanden haben. Es ging ja nicht darum, was zu übersetzen. Wir können ja nichts übersetzen. Wir sind ja keine Mediziner. Aber so, wie wir das verstanden haben, und wir sind sehr, sehr froh, dass es jetzt auch viel, also dass Gäste dazu gekommen sind, die sich genauso auf diese Augenhöhe zu uns begeben. Also, wieso zeige ich eigentlich runter? Die sich auf die Augenhöhe, die Ärzte, die sich auf unsere Augenhöhe begeben haben und sich darauf einlassen, weil sie einfach auch feststellen, in den Praxen ist dafür kein Raum oder keine Zeit oder es ist nicht der richtige Ort. Aber im Podcast kann man das machen. Und ja, da sind wir sehr, sehr froh. Und hätten wir gedacht, dass wir immer noch podcasten nach 70 Folgen? Nee, ich glaube nicht. Also ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir es tun.
Natürlich, absolut. Und das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch so wertvoll, ne? Vor allem, du kannst ihn dir überall anhören. Du kannst ihn dir auch anhören, wenn du gerade mitten in der Chemotherapie bist oder so und hast einfach dann eben deine Kopfhörer im Ohr und darfst dir das dann anhören. Und wie schön ist das und wie wertvoll ist es auch dann eben, ne? Und es ist so locker, es ist nicht irgendwie so gezwungen oder so, und sondern eben, ja, wie so ein, was sagt Alex immer, wie so ein Kaffeeklatsch dann eben so zwischen euch beiden dann, ne?
Ja, also, ja, tatsächlich ist es auch so. Und ja, und der Podcast wächst natürlich auch mit uns, ne? Also das ist ja, wie die Krankheit ja auch ein Prozess ist, ist das Leben danach auch einer. Also vielleicht sind da Gedanken ausgesprochen wurden, die habe ich da so empfunden, aber jetzt sehe ich das einfach anders, ne? Mhm. Und das ist auch was Schönes, dass es da so Spielräume gibt, ne? Dass man nicht in dieser Krankheit, in diesem Schicksal gefangen ist, sondern dass man irgendwie auch mal sich traut, ein bisschen größer oder anders zu denken. Und ja, ich, wie gesagt, also Chapeau an, liebe Grüße an Alex. Also ich finde, das ist immer noch eine der besten Ideen, der beste Schabernack, auf den man sich hätte einlassen können. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben und ausgefeilt haben. Und so wuchs das irgendwann, ne? Also dann haben wir den Namen konstruiert, dann das Logo, dann gab es das Konzept und here we go. Also das war gar nicht so viel Gemache. Und so ist ja unser Podcast auch. Also wir sind ja nicht geskriptet oder so.
Nee.
Also wir wissen das Thema und bei einigen Themen muss man sich natürlich nochmal anders vorbereiten. Das ist völlig klar. Aber wir schneiden zum Beispiel nichts. Also wir sind auch nicht die, die es oder rausschneiden. Nee, wir glauben, dass es bei diesem Thema einfach so wichtig ist, das auch zuzulassen. So eine Sprachlosigkeit oder dass man nochmal nachdenken muss oder dass man sich vielleicht auch mal in Rage redet, das passiert mir ab und zu. ja, also wie gesagt, also ich fand das Medium einfach gut, wie du sagst, man kann da auch Pause drücken, wenn es zu viel ist. Es ist irgendwie bekömmlich und es zeigt so die Möglichkeit nach the day after Diagnose, wo viele Menschen denken, jetzt ist das Schlimmste eingetreten, es kann, also was passiert jetzt? Und man kann einfach sagen, man unterhält sich trotzdem und lacht auch mal und hört Musik und unterhält sich über Schuhgrößen und futtert ein paar Nüsse. Ich weiß nicht. Und das ist eigentlich auch heilsam. Also wenn ich mich daran erinnere, du sagst ja manchmal, dass ich ja auch für dich da so eine Rolle gespielt habe, was eine unfassbare Ehre ist. Die ist mir fast ein bisschen zu schwer, sie zu tragen. Ich hatte das mit einer anderen Patientin auch. Mit Kimspiriert, dass ich über Instagram gestoßen bin und die hat Klamotten gekauft. Also, weißt du, sie hat eine Wand gestrichen und Klamotten gekauft und eine Entenfamilie gerettet und sich Blumen gekauft und sich mega über eine Tasche gefreut. Die ist da auch 30 geworden gerade in dem Jahr. Mhm. Die ist leider verstorben.
Ja,
die Kim.
Ja.
Und obwohl sie in einer metastasierten, oder gerade weil, ich weiß es gar nicht, ich kann sie bis heute nicht beantworten. Als ich erkrankt bin, bin ich auf sie gestoßen im Internet und ich sah, dass sie Freude empfunden hat bei so kleinen Dingen des Lebens, während ich eigentlich noch so im Schockzustand war und in die Tüte geatmet habe. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, aber wenn sie doch zeigt, dass es möglich ist, dann muss es irgendwie für mich auch möglich sein. Mhm. Und dass es so ist, das hat mich irgendwie geöffnet für solche Dinge. Mhm. Und dann bin ich nicht mehr gefallen, sondern ich bin halt irgendwo mal aufgekommen und ich hatte mal die Möglichkeit, nach links und rechts zu gucken und festzustellen, hier gibt es ja auch so tolle Dinge, über die mich auch freuen. Ja, und das sind eben so diese Begegnungen im Social-Media-Bereich, die ja auch die Krankheit so wahnsinnig, also dieses Schicksal, was man ja hat, so eine Perspektive geben, möchte ich ja fast sagen. Und mich hat das wahnsinnig aufgerichtet. Also ich bin sehr, sehr, ich bedauere sehr, dass ich ihr das nicht mehr sagen kann. Okay. Du sagst mir das manchmal. Da kriege ich immer so, dann denke ich auch an Kim und an Dani und an all die anderen, die das ja für irgendjemanden da draußen gemacht haben, weil am Ende des Tages erzählt man das ja nicht für sich, die Geschichte, ne? Also man macht es ja für andere. Und man spricht ja in so einer Handykamera, ne? Also ich weiß nicht, was bei dir so in der Nähe ist, aber ich sitze hier alleine im Wohnzimmer und eigentlich kriegt das nicht so richtig jemand mit. Und Ja, denn trotzdem so ein Feedback aus diesem Telefon rauszubekommen, das ist so, oh, kriege ich immer so ein bisschen, also
Genau,
kriege ich immer so ein
ja.
bisschen, oh.
Schnappatmungen.
Ja, so, es freut einen, es wird einem so
Ja.
trotzdem auch ein bisschen schwer ums Herz, wenn man sich denkt, ach, wie cool wäre das, wenn die das über meinen Salat geschrieben hätten. Also das Thema, warum wir uns hier treffen, und das ist ja nun mal Krebs und das ist ja auch ein Schicksalsmoment. Da werden wir in 30 Jahren noch drüber sprechen. Und ja, dass man da irgendwo eine Rolle spielt bei jemand anderem, das ist einfach, das kann ich gar nicht beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben, Kendra. Es ist einfach so, es ist schön und es ist schmerzvoll, wenn man sich gewünscht hätte, man wäre sich unter anderen Begegnungen begegnen. Aber es ist trotzdem eine Ehre, über die ich mich sehr
Guten Nacht,
freue.
Timi.
Gute Nacht.
Ja, ich komme gleich. Okay.
Ja.
Ja, das ist definitiv auch so. Aber klar, es gibt aber dann auch so Menschen, so wie dich zum Beispiel, wo du dann auch wieder für andere dann auch so diese Mutmacherin bin, ne? Die dann eben vorausgegangen ist und schon mal den Weg vorbereitet hat und dann auch ja deine Community mitgenommen hast. Und ich glaube, dass das unheimlich wertvoll auch ist für jedermann,
Hättest
die
du
jetzt
das
gerade.
gedacht, dass du, also hast du daran jemals gedacht, dass es so sein könnte? Also als du
Nee.
angefangen hast mit Social Media,
Nee.
hast du das auch erstmal so als Konsumentin angefangen? Wie fing denn das bei dir an? Ja, auch, ne?
Ja, also ich hatte vorher ja schon Instagram, weil ich ja aus dem Network Marketing komme. Und dementsprechend habe ich dann auch
Was
schon.
hattest du gemacht? Du hattest was zu Thermomix? Nee.
Nee, ich war im Ernährungsbereich. Also ich
Ach,
habe.
stimmt. Ja.
Genau, richtig. Und dementsprechend habe ich vorher halt schon Instagram gemacht und hatte ja auch schon eine große Community auch auf Facebook auch. Habe aber eigentlich mehr Facebook als Instagram gemacht. Und das war schon, also als ich da so mit angefangen habe. Und das ist schon Wahnsinn, was dadurch passiert ist auch. Und wie viele Nachrichten ich auch immer noch bekomme. Und geht dir ja genauso, dass man. Ja, dass man so Teil von jemand anderem ist und wenn man sich dann so trifft, so wie das ja auch bei uns ist, man kann ja so sagen, so diese Krebs-Community ist ja wie so eine Familie, also so geht es mir zumindest, ist immer so, ja, wie so ein Klassentreffen, ne? Wenn wir uns sehen und das ist immer super schön, weil es ist definitiv dann. Du musst nicht mehr dich über irgendwelche Floskeln unterhalten, sondern du kannst genau geradeaus reden. Du weißt genau, wie der andere sich fühlt. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit einem macht. Und ich finde das aber auch immer super berührend. Also ich heul auch manchmal noch, wenn ich irgendwelche Nachrichten bekomme, weil mich das so
Ständig.
tief berührt.
Ja.
Und das ist unglaublich, aber ich denke mir immer, Paula, wenn das nur eine sieht und eine reicht schon und
Ja.
eine da irgendwas rauszieht, dann habe ich alles getan. Was soll ich
Du,
noch
also
sagen?
ich muss sagen, ich habe ehrlicherweise schon manchmal auch, na, es ist mir nicht zu viel, aber ich denke immer, irgendwann reicht der Content nicht aus, weil ich manchmal dem Krebs doch nicht die Hauptrolle geben kann, wenn ich im Urlaub bin oder wenn wir hier schulfrei haben oder wenn hier Quarantäne ist und mein Kind ist da, dann packe ich hier nicht so die Krebs. Dann habe ich in meinem Herzen keinen Raum dafür. Weißt du, wie ich meine? Dann möchte ich das krebsfrei halten. Und dann sind das Momente, wo ich mir schon überlege, was erzählst du den Leuten jetzt gerade eigentlich? Also, sehr schön, dass man auch mal ein Späßchen macht oder dass man mal erzählt, dass man gekocht hat oder dass man Wäsche waschen hasst oder dass man gerade, weiß ich nicht, in den Urlaub fährt. Ne? Also, man möchte ja schon nicht nur Krebs preisgeben. Aber irgendwann denke ich mir, Gott, die Armen, ne? Die kommen gerade von der Chemo und ich quatsche hier vorher, wie man Erdbeermarmelade kocht. So, wer will denn das sehen? Vielleicht sollte ich es einfach lassen. Also dann ziehe ich mich schon irgendwie so zurück, weil ich diesen Mehrwert in mir selber vermisse in meinem Content. Und ich glaube, das darf man nach ja, fast 4 Jahren, das ist eigentlich seit Erstdiagnose, also ne, jetzt im Oktober her. Ich glaube, das ist okay, auch mal solche Phasen zu haben.
Na klar.
Und dann kommt sowas wie so eine Obstkiste.
Finde ich
Ja,
so
oder dann
cool.
kommt sowas wie eine YesCon also im letzten Jahr, ne? Dieses Jahr
Ja.
war ich aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei, aber letztes Jahr. Und dann
kommt. Da warst du dieses Jahr dabei, du warst nur nicht.
Ja, aber nicht im Content-Team. Also ja, ich war ja letztes Jahr mit Alex noch im Content-Team aktiv und dieses Jahr war ich Gast.
Ja, genau.
Auch schön.
Ja, auch schön. Auch schön.
Aber letztes Jahr war ich ja richtig mit im Content-Team.
Ich weiß.
Ja, und jedenfalls denke ich dann oft darüber nach, wie wäre es denn, wenn es mich da nicht gäbe, weil ich bin ja nicht die Vorreiterin und nach mir kommt niemand mehr. Also es kommen ja trotzdem leider immer wieder neue Frauen dazu, die Gott sei Dank auch aktiv auf Instagram sind, die nochmal mitnehmen, die sich neu formieren. Und also ja, eigentlich muss man sagen, wie ist denn so die Rolle als alter Hase? So, so, was ist das für eine Rolle? Bin ich da authentisch? Will man mich überhaupt sehen mit den langen Haaren, während man selber den Rasierer ansetzen möchte? Oder möchte man da jemand gerade lachen sehen, wenn einem gerade zu weinen zumute ist? Und manchmal frage ich mich das durchaus. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Ich habe tatsächlich, erreichen mich auch Nachrichten. Da ist eine Mutter, die zu meiner Mutter sagt, danke, dass ihre Tochter das macht. Weil meine Tochter ist verstorben. Und ich habe nicht verstanden, warum wir uns emotional entfernt haben. Aber weil sie so offen über Gefühle sprechen, danke, einfach danke. Da geht ihnen eine Gänsehaut drauf und runter. Ja? Oder dann ist da die Frau, die ein Video gesehen hat, wo ich mal was gesagt habe. Und die hat sich danach abgetastet. Ey, und das war Krebs. Und die wäre weggeschickt worden. Und die schicken mir dann Sprachnachrichten und sagen, alter Schwede, danke. Und dann frage ich mich, ich kann nicht damit aufhören. Solange es diese Menschen gibt und irgendein Kanal erreicht die, und wenn es nur einer ist, wie du das sagst, dann mache ich das weiter. Und wenn ich mal Marmelade koche, liebe Menschen, dann bin ich da mal durch.
Genau, richtig.
So, dann auch das müssen wir dann gemeinsam machen. So.
Genau.
Ja, so ungefähr ist das. Oder?
Ja.
Ist doch bei dir auch so, ne?
Natürlich, absolut. Genau richtig. Ja, man kann nicht anders, ne? Weil ich glaube, wenn du da einmal durch so einen Weg durchgegangen bist und du kannst ja Tipps geben, du weißt es ja, du hast mich ja gestern oder heute auch noch irgendwo markiert mit dem, mit dem Nitrozol dann zum Beispiel, ja. Ne? dann gibt es dich nicht, weil du dich damit nicht auskennst, aber dann gibt es wieder jemand anderen, der sich eben damit auskennt und der dann da ist.
Dann. Genau, das ist ja dann irgendwie auch so eine Community. Ne?
Ja.
Sag mal, werden eigentlich Fragen gestellt bei dir im Live? Ich guck mal eben. Ich habe da jetzt nämlich gar nicht so drauf geachtet.
Ich habe da auch nicht so drauf geachtet.
Krebst du eine mit, was löft ihr Hübschen? Ja, die hatten auch eine. Krebst du eine mit, ist ja auch so ein cooles Format. Kennst du das?
Nee, kenne ich glaube ich gar nicht.
Das ist von Alex von Love Your Nuts und Micha.
Ah ja, doch. Klar.
So, die haben diesen Monat ein Brustkrebs-Thema Special. Und ich mache das auch über Instagram live, also immer montags 19.30 Uhr, also vor dir, also vor uns heute, vor unserem Date.
Oh, cool.
Ja, ich finde es einfach cool, über Männer auch mal so Worte finden. Das kennt man jetzt auch nicht. Also lohnt sich gleich kurz Empfehlung hier. Ne? Also,
hab
natürlich hier gerne. Aber auch da muss ich sagen, kriegst du also wirklich, wirklich eine warme Empfehlung. Also coole, sehr, sehr coole Jungs. Alex war auch auf der YesCon. Und knaller Typ, ne, muss ich mal sagen. Und apropos, wir sind eine Gemeinschaft, irgendwie eine Klasse, der ist ja jetzt mit Dilek zusammen.
Ja, das
ist
der Hammer.
Freue ich mich das so dermaßen.
Mich auch.
Also, ja, man kennt sich, ne? Also es ist irgendwie tatsächlich, man kennt sich. Und es ist schön, dass es uns alle gibt und wir, ja, uns auch an solchen Dingen erfreuen können. Also man leidet ja viel miteinander mit, oder? Also schon so auch mit so Rückschritte gibt und fühlt sich ja genauso hilflos wie alle anderen Angehörigen auch. Mhm. Aber wenn es nochmal was Schönes zu berichten gibt, mich freut es dann immer umso mehr.
Ja, natürlich. Absolut. So sehe ich das auch. Ach, Paula, ich glaube, wir könnten noch stundenlang hier weiterquatschen, aber wir sind schon über eine Stunde.
Ist auch immer nix, ne? Aber weißt du, schön, dass wir mal die Zeit gefunden haben auf der YesCon. Da ist es echt so. Da reichen ja auch 2 Tage nicht. Wir haben uns nicht 5 Minuten, kurz im Taxi. Und da hat der Finca, also auch hier, ne, Krebs, die hat mich dann ja geplättet mit ihrem polnischen Sprachskills. Wir hatten wirklich nicht die Ruhe. Freue ich mich, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Also total gerne. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es war ja auch mal ein etwas anderes Interview, was ich total schön finde. Weil, wie gesagt, ich habe keinen Fahrplan und mache das einfach frei raus und fand es total interessant, auch mal andere Perspektiven zu sehen und ja, eben nicht diese typischen Krebsfragen gestellt zu bekommen. Und danke dir auf jeden Fall dafür. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal und lasse dir jetzt nochmal die Bühne. Wenn du irgendwas raushauen möchtest, dann mach das total gerne. Und ja, danke, dass es dich gibt.
Sag was.
Ja, das war
Nein, also ja, vielen Dank für die Einladung, kann ich nur sagen. Also ich freue mich immer über Austausch und über Worte. Und ja, und bei Worten sind wir eigentlich auch wieder, ne? Also versucht, die Floskeln aus den Sätzen zu nehmen. Und zwar
das
nicht
merke
nur
ich
bei,
mir erstmal.
genau, also nicht nur bei Fragen, das war nicht wirklich kein
Quatsch, alles gut.
Sekundär, sondern auch Ärztefloskeln ja mal. Also sie sind zu jung für Krebs. Und da kannst du ruhig mal sagen, ist
Nö.
das so?
Genau.
Oder, ne, es
Ja.
gibt so viele Floskeln in unserem Alltag. Und wenn die jemand umschmeißen kann, ich glaube, dann sind wir das.
Ja.
Nehmt euch das Recht mal raus, auch bei Angehörigen. Ne? Also es würde kein Bullshit-Bingo geben, in Anführungsstrichen, wenn es keine Floskeln geben würde. Aber wir benutzen sie ja häufig auch so selbst. Ne? Und da könnte man natürlich auch darüber nachdenken, ob man da nicht versucht, einfach Worte zu finden für, wie fühle ich mich eigentlich, außer gut, schlecht, müde. Ne? Genau, also einfach Worte zu finden, um anderen begreiflich zu machen, weil so wie wir ja mit unserer Erkrankung umgehen und Wissen generieren, können wir das Wissen auch weitergeben an Menschen, die nicht erkrankt sind. Und ich glaube, so würden wir auch aufeinander zukommen. Also ich glaube, das hat immer, ne, die Tür hat zwei Seiten. Und ich glaube, die andere können wir auch mal nutzen.
Absolut. Super schöne Worte zum Abschluss. Ich danke dir, Paula. Hab noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat. Ich bin immer noch total geflasht und ja, dieses Interview, das war so anders wie die ganzen anderen Interviews und dennoch war das so viel, so inspirierend und auch so mutmachend. Und ja, wir haben eben nicht nur über das Thema Krebs gesprochen, sondern auch über solche vielen anderen Themen. Und Paula hat mir auch noch mal gesagt, dass man diese Floskeln eben auch nicht sagen sollte. Wie zum Beispiel, als ich sie gefragt habe, ob ihr Sohn weitgehend erwachsen geworden ist. Da hat sie mich relativ gut in die Schranken gewiesen, aber auch total sympathisch und ich fand es auch super, ja, authentisch von ihr und so ehrlich. Und das waren wirklich so viele andere Fragen und Antworten und ich glaube, dass jeder aus diesem Interview ganz, ganz viel mitnehmen konnte. Und dementsprechend freue ich mich auf dieses Interview und damit den Abschluss zu finden in dem Brustkrebsmonat. Möchte aber auch dir natürlich sagen, dass Krebs jeden Tag eine riesengroße Rolle spielt und dass wir uns davor auch nicht verstecken können. Und auch wenn es der Pinktober ist, so sind es genau die anderen 11 Monate, ist es genauso wichtig, über das Thema Krebs zu sprechen. Über das Thema Krebs sollte man 365 Tage im Jahr sprechen, weil es definitiv so wichtig ist. Deswegen ist es morgen der 1. des Monats und du weißt, am 1. des Monats möchte ich dich bitten, dich abzutasten. Ich werde es natürlich auch wieder wie immer den wundervollen Bloggerinnen sowie auch die liebe Paula mit euch teilen. Und ja, jetzt nochmal ein Herzensgruß von mir, denn morgen am 1.11. um 16:59 Uhr bzw. 17 Uhr wäre es mir eine große Ehre, wenn du einmal auf Amazon vorbeischaust. Denn wie du weißt oder wie du vielleicht weißt, ist seit kurzem unser Mutmachbuch raus von Lebensheldin, wo unter anderem 21 Frauen ihre ganz inspirierende und berührende Geschichte erzählen. Und es ist so ein schönes Buch. Es ist ein Schatz, es ist ein Bestseller. Der Berg- und Feierabend, die das Buch, ja, wo das Buch erschienen ist, unser Verlag sagen selber, da siegt der Segen drauf und das ist auch so. Und ja, ich freue mich so sehr, wenn jeder Mensch dieses Buch in den Händen hält und jeder, der an Krebs betroffen ist, aber auch jede Angehörige und auch jeder, der nicht an Brustkrebs erkrankt ist, sondern auch generell an Krebs erkrankt ist, aber für mich auch jeder Mensch sollte dieses Buch in den Händen halten. Es ist ein wahrer Schatz mit so viel Liebe geschrieben und ja, vielleicht magst du uns unterstützen, sodass wir in die Bestsellerliste kommen bei Amazon. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich bin für dich da und wir gehen den Weg gemeinsam. Alles, alles Liebe, deine Kendra.